Shortleg.
We're gonna rock the show.
Shortleg.
Bang your head and let it flow.
Shortleg.
Der Daten.de Podcast mit Thomas Short Designer.
Shortleg.
Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Shortleg, dem neuen Daten.de Podcast mit Thomas Shorty Seiler. Auch heute sind wir wieder zu dritt. Mein Name ist Marvin Pfannenbohm. Ich werde wieder durch die Sendung führen. Und ja, der Stammtrio vom letzten Mal ist wieder mit dabei. Zum einen mein Daten.de-Kollege Kevin Barth. Hallo Kevin.
Hallo Marvin. Schön, dass ich wieder mit dabei sein darf.
Und natürlich auch der Shorty. Thomas Shorty Seiler auch am Start.
Hallo, Grüße in die Runde. Freue mich auf euch, Jungs.
Ja, das war nochmal zur letzten Woche. Vielen Dank für die Kritik, die ihr geäußert habt, die Reaktionen waren wirklich sehr gut und ja, ich kann nur sagen, gerne weiter Fragen stellen, da sind einige gekommen, die werden wir versuchen in den nächsten Ausgaben mit reinzunehmen. Wir sind jetzt ja auf mehreren Kanälen zu finden, zum einen auf meinsportpodcast.de, auf Spotify, Anchor, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, viele weitere, aber natürlich auch im Player auf daten.de, da einfach auf www.daten.de/shortleg, da könnt ihr auch alle anderen Sendungen bisher, gut, es war bisher nur eine hören. Was haben wir heute vor? Wir haben vor, über die World Series Final zu reden, ganz kurz, werden wir ein bisschen reinblicken. Dann natürlich der Grand Slam of Darts, der aktuell, ja, erst vor ein paar Tagen zu Ende gegangen ist. Und die Super League Darts Germany natürlich auch heute bei uns großes Thema in der zweiten Ausgabe. Kurz an die World Series Finals, sind ja schon ein wenig her, aber wurden gewonnen von Michael van Gerven, der hat Danny Noppert im rein niederländischen Finale geschlagen. Zudem war es auch Barneys Farewell-Tournament zu Hause in Amsterdam. Kevin, ja, wie sind deine Eindrücke zum Turnier ganz kurz zusammengefasst?
Ja, es ist total schwierig, weil du nicht so genau weißt, wer dieses Turnier jetzt ernst genommen hat und wer nicht. Ne? Also Van Gerven mit starken Leistungen, Danny Noppert sich irgendwie von Runde zu Runde geschlängelt, mit Sicherheit auch ein gewisses Losglück gehabt und halt zur richtigen Zeit aber auch starke Finishes gespielt. War ja dann besonders unglücklich für Menzo Suljovic, der dann auf den letzten Drücker aus den Grand Slam Plätzen rausgeflogen ist. Also es war interessant auch zu sehen, dass Van Barneveld dann doch wieder in der Lage ist, gute Darts zu spielen. Dem hätte ich auch noch die ein oder andere Runde mehr gegönnt, muss ich sagen. Ansonsten blieb bei mir noch der 71er Average von Gary Anderson hängen, wo ich aber halt auch nicht so genau weiß, was da jetzt im Endeffekt dahinter gelegen hat.
Shorty, jetzt sind die World Series Finals ja ein Non-Ranking-Turnier. Was macht das mit einem Spieler? Ist es eher dann so, dass es zur Lockerheit führt oder eher so ein bisschen Gleichgültigkeit dann auch aufkommt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also dieses Turnier an sich ist eigentlich in meinen Augen wertvoll zum Zeigen unseres Sports weltweit. Was ich finde, ist die Überlastung der ersten acht. Sie sollten vielleicht den Boden ein bisschen frei machen und 9 bis 16 zocken lassen, den Jungs eine breitere Bühne bieten, um eigene Sachen auf die Beine zu stellen, wie weitere Sponsoren suchen oder noch mehr unterstützen und die ersten acht ein bisschen verschnaufen lassen, weil ich finde, wir verheizen die Jungs auch, dass wir uns von Turnier zu Turnier immer wieder Sorgen um irgendwelche Averages machen oder irgendwelche Gegebenheiten, die das Leben einfach so mit sich bringen. Also ich finde, wir werden overdosed mit denen turniert, wenn wir immer nur dieselben Angebote kriegen. Natürlich ist so eine Ausnahmeerscheinung wie Danny Noppert mit dem Heimvorteil in Holland und diese ganz, sagen wir mal, orangenes Wochenende, das Farewell von Barney, ja, die beide im holländischen Finale, natürlich eine Glückseligkeit für den holländischen Dart an sich. Ja, und das gibt natürlich auch eben diese Side-Effects, diese mentalen Unterstützung, die du dadurch erfährst, dass du dein Heimspiel sozusagen lebst. Also alles hatte sein Für und Wider dabei, aber ich finde, wir sollten da mal ernsthaft drüber diskutieren, von 9 bis 16 denen die World Series zu überlassen. Das sind auch Botschafter unseres Sports, aber die kommen in meinen Augen zu kurz und die anderen werden übergegängelt, dass sie in manchen Situationen dann auch wirklich überfragt sind, wieso sie an diesem Tag 70 spielen, weil du es einfach selber gar nicht nachvollziehen kannst. Da kommt es immer mehr auf Tagesform an und das verschiebt so für mich so langsam aber sicher ein bisschen die Weichen.
Wie sehr brauchen wir da dieses World Series Turnier dann in Deutschland? Passt das überhaupt in dieses Konzept der World Series rein?
Ja, also die Unterstützung in den deutschen Raum ist gigantisch. Ja, wir haben einen der größten Märkte. Wir sind für Stildart gerade. Ja, wir da sind wir sehr offen. Wir mögen diese ganze Art und Weise, wie uns der Stildart suggeriert wird, unwahrscheinlich gerne. Indem wir können schön feiern ab. Wir können uns verkleiden. Das kommt alles unseren Traditionen zugute, indem wir Menschen Herdentiere werden. Wir gehen gerne ins Stadion. Wir feiern alle zusammen, singen zusammen und uns ist auch scheißegal, wo der Typ herkommt. Wir feiern diesen Sport, diese ganze Gegebenheit, diese Geschichten. Wir sind jetzt in England und ein Waliser spielt gegen Engländer, wird der Waliser niedergebuht oder andersrum. Es gibt in jeder Nation überall immer mal wieder Turniere, wo der Patriotismus völlig durchschlägt, aber auch total geniale Szenen in unserem Sport, weil uns in Deutschland ist es gelungen, dass der Sport im Vordergrund steht und nicht die Person, aus welchem Land sie auch immer kommt. Also die World Series ist wichtig, um weiterhin unseren Sport und unsere Message von dieser gemeinsamen Feiern und echt ein geiles Fest erleben, ummünzen können weltweit. Und da bin ich schon für, dieses Turnier zu erhalten und den Abschluss in Deutschland zu finden, empfinde ich als Wertschätzung der PDC, dass sie hier sehen, wie wir bemüht sind, mit all dem Schritt zu halten und auch deren Gedanken quasi und Ideen umzusetzen und dass wir dazu in der Lage sind, das auch ein kleines Schulterklopfen, hier dann das Finale stattfinden zu lassen.
Ja, ich bezweifle halt, ob der deutsche Fan momentan noch weiß, was welche Wertigkeit hat und so weiter. Wenn ich jetzt überlege, dass wir 7 European Tour Turniere haben, dass wir jetzt noch die PDC Europe haben, die hergeht und 6 eigene Exhibitions veranstaltet, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob es bei diesen 6 überhaupt dann bleiben wird oder ob noch die Blankenese Gala oder die Bierhopfen Malz Gala dazu kommt. Also ich denke halt, dass gerade Dinge passieren, wo der Normalo, der halt in die TV-Übertragungen reinseppt und das cool findet, passieren halt gerade Dinge, wo ich nicht weiß, ob der Dart-Fan an sich dann noch weiß, wo soll er hingehen und wo soll er nicht hingehen. Und das führt dann dazu, dass das passiert, was in diesem Jahr schon passiert ist, dass das World Series Turnier, was dann in Köln abgehalten worden ist, dass das gar nicht die Relevanz bekommen hat, weil jetzt plötzlich eine Firma, das macht die PDC in England nicht, aber die PDC Europe macht das halt in Deutschland, jetzt meint, weil sie noch mehr Geld verdienen muss, jetzt irgendwie auch noch eigene Exhibitions zu veranstalten.
Da bin ich absolut bei dir. Das finde ich auch sehr fragwürdig, weil ich finde, dieses Gesamtkonstrukt, jeder, der sich engagiert hat und eigene Galas, eigene Exhibitions aufgeführt hat, hat den Sport supported, hat den Leuten den Raum gegeben, das, was sie wollten. Das konnte eine PDC Europe alleine nicht abdecken. Und jetzt sind sie breit genug aufgestellt und kommen mit dieser neuen Idee daher. Also ich halte sie auch für höchst fragwürdig. Da bin ich völlig bei dir in der Hinsicht. Und auch, dass es immer undurchsichtiger wird. Aber damit kämpfen wir ja schon, seit dieser Sport unseren Deutschland erobert hat. Das ist jedes Jahr neue Turniere gibt, neue Pläne, neue Möglichkeiten, sich zu qualifizieren. Alles wird immer wieder Jahr für Jahr hinterfragt, was ich gut finde, was eben auch Fortschritt bedeutet. Aber du hast schon recht mit der Unübersichtlichkeit. Da muss man halt irgendwo mal einen roten Faden finden und wie gesagt immer noch, schiebt nicht alles auf die ersten 8, verteilt das auf noch 32 Rücken, macht die ganze Sache ein bisschen fairer.
Ja, der PDC-Kalender und der Aufbau der Tour ist definitiv ein Thema, wozu wir mal eine Extrasendung machen werden, denn das beschäftigt ja eigentlich jeden, also die Darts-Fans, die diskutieren der immer sehr fleißig und das finde ich auch gut, dass da fleißig diskutiert wird, denn das betrifft eben am Ende auch die Fans, die irgendwann nicht mehr vielleicht durchblicken. Man kennt die WM und man fährt zu den Turnieren, aber wozu zählt jetzt dieses Turnier, welche Rangliste, das wissen die meisten wahrscheinlich nicht. Also das ist definitiv eine Sache, die wir ja auch in Zukunft weiter im Auge behalten. Ich will es gar nicht mehr zu den World Series Finals besprechen. Zu erwähnen denke ich noch, dass Gabriel Clemens mit dabei war, der hatte eine Wildcard bekommen und in der ersten Runde gegen Jermaine Watimena verloren, gut gespielt, aber trotzdem hat es am Ende nicht gereicht, aber da können wir direkt die Brücke schlagen zum Grand Slam of Darts, denn da war der Gaga auch dabei und da lief es ja sehr gut, aber erstmal generell zu dem Turnier, was ja jetzt schon seit Jahren im Kalender dabei ist und auch ja allein schon von den Anzahl der Tagen einen hohen Stellenwert hat. Shorty, jetzt hat man den Vergleich PDC-BDO. Hat das nicht ein bisschen an Flair verloren über die Jahre hinweg? Denn es hinkt doch schon, wenn man sieht dieses Jahr, wie die BDO-Spieler da abgeschnitten haben. Und dann nehme ich jetzt Glenn Dowd explizit mal raus, denn den sehe ich jetzt doch schon eher als PDC-Spieler, auch wenn er dieses Turnier halt noch für die BDO bestritten hat.
Ja, aber er ist deutlich gereifter. Er ist deutlich gereifter und deutlich medienerfahrener als die Jungs der BDO, wie sie das ein oder andere Mal haben auch durchscheinen lassen. Sie sind immer noch überfordert und ich denke auch immer noch, wenn wir sagen, nichts Verkehrtes, wenn wir sagen, unsere ganzen Aushängeschilder sind zur PDC gegangen, weil sie diesen Sport auf einem ganz anderen Niveau betreiben und betreiben wollen. Die BDO ist genauso wie der DDV und wie sie sich alle schimpfen, ein Ausbildungslager für eben die Champions League für die PDC. So, aber jeder ist sich ja immer noch selber der Nächste und sagt, ich will vielleicht nur Nationalteamspieler sein und ich mag diese Vergleiche nicht, ob ich nun PDC-Profi sein könnte oder nicht, weil ich habe einen ganz anderen Anspruch an den Sport. Jeder geht ja mit der Sache ran. Was die PDC hinbekommen hat, ist, dass der Sport neu gesehen wird als Karrierechance, als Möglichkeit, als Sportler quasi Karriere zu machen, was vielleicht nicht dem einen oder anderen körperlich oder sonst wie gegeben ist. Da sind viele, viele neue Dinge aufgetan und der Vergleich zwischen BDO und PDC steht für mich da schon länger nicht mehr im Vordergrund, weil ich finde auch ein Vergleich irgendwie ulkig anzusehen. Was haben wir da? 24 PDC-Spieler, 8 BDO-Spieler? Also ja, genau. selbst da ist da irgendwo keine Fairness zu sehen. Dann haut auch den 16-16. Wo ist denn da das Problem? Weil vielleicht bei 9, 10 bis 16 bei BDO schon die Lücken zu groß sind und das vielleicht nicht mehr unbedingt fernsehtauglich ist. Wer weiß es denn, woran es am Ende liegt. Aber ich finde, nicht unbedingt jede Entscheidung, die ja das Team PDC an sich trifft, muss auch abgefeiert werden, bis das Blut kommt. Man muss auch mal kritisch hinterfragen. Und dieses Turnier ist für mich nicht so ganz... Ja, stellenwertig. Das ist halt ein netter Zeitvertreib, aber dafür hat das schon einen Riesenraum. Aber einen Reiz verloren, ja.
Ja, die BDO hat sehr zu kämpfen aktuell, wie man so hört, laut Gerüchten, ja. Wenn die WM im Januar dann nicht gut laufen sollte und ja, der Ticketverkauf ist aktuell sehr schleppend, dann könnte es vielleicht sogar tatsächlich jetzt zum Auskommen, was viele seit Jahren herbeirufen, aber finanziell scheint es dann wirklich jetzt ganz schlecht auszusehen, aber mal sehen, vielleicht wird die WM ja auch ein großer Erfolg, weiß es ja nicht. Kevin, für dich auch nochmal zum Grenzen of Darts, zum Stellenwert, also wo siehst du denn an zwischen den anderen Major-Turnieren, so World Matchplay, World Grand Prix, dahinter, dazwischen oder wo ganz woanders, ja, wie ist der Grenzen of Darts für dich so?
Also er könnte eine Rolle irgendwo bei Matchplay und Grand Prix einnehmen, wenn die PDC ein bisschen gucken würde mit ihrem System für dieses Turnier. Also ich hinterfrage es genau andersrum. Ich hinterfrage, ob wir immer noch 8 BDO-Spieler brauchen, weil einfach das Niveau, was diese Jungs mitbringen, nicht mehr so hoch ist, wie es mal gewesen ist. Und ich finde es halt sehr schade, dass dieses Jahr einige Spieler, die bei der PDC was gewonnen haben, hinten runtergefallen sind. Dass plötzlich einige European Tour-Sieger halt nicht mehr in diese 16er Prioritätenliste passen, weil wir dieses Jahr einfach auch ein Jahr hatten, wo ganz viele Leute auf der Tour was gerissen haben. Da fällt dann ein Menzo Suljovic hinten runter, da fällt dann ein Joe Cullen hinten runter, ein Christoph Ratajski, ein José de Sousa mit Pro-Tour-Siegen, ein Glenn Durant muss bei der BDO antreten, weil sein Titel auf der Pro-Tour, den er dieses Jahr geholt hat, nicht reicht. Also ich finde, da muss ein bisschen noch mehr passieren. Wegen mir müssen da keine BDO-Teilnehmer mehr da sein. Die PDC könnte den Grand Slam so ein bisschen als Champion of Champions Turnier ausrichten, wo ja auch jeder Spieler die Möglichkeit hätte, im ganzen Jahr durch Erfolge auch auf der Pro Tour sich dann entsprechend in diese Prioritätenliste zu spielen. Und dann kannst du am Ende, wenn noch Plätze übrig bleiben, immer noch einen Qualifier veranstalten. Aber da muss in meinen Augen ein bisschen was am Modus gedreht werden. Und dann hat der Grand Slam für mich auch eine hohe Priorität. Momentan fällt da schon auch ein bisschen Hinterturniere zurück, wie die European Championship, wie die Players Championship Finals, weil da deutlich leistungsgerechter die Spieler teilnehmen, als das aktuell beim Grand Slam der Fall ist.
Wollte ich ja auch nochmal genau darauf eingehen. Also wir haben jetzt 8 Spieler über den Qualifier. Das war ja wohl die Bedingung, dass es zum Ranking-Turnier wird, was vor Jahren noch nicht der Fall war. Shorty, sind da 8 für dich auch zu viel? Kann man sich da nicht irgendwie sagen, okay, wir schauen, wie viele Sieger wir haben am Ende des Jahres und wenn halt nur noch 2 über sind, habe ich im Qualifier halt nur 2 Plätze, die ausgespielt werden und sonst, wie Kevin zu sagen, man hat ja eigentlich die 30 Players Championships plus die 13 European Tour Events Zeit, sich darüber zu qualifizieren.
Ja, auf der einen Seite ist alles gut, was ihr sagt, dass wir an der Qualität nicht sparen sollten, aber die kriegen wir das ganze Jahr über auch blatt serviert. Da sehen wir mal, wo der Stellenwert ist zwischen PDC und den anderen Verbänden. Da sehen wir, wie wir ganz klar die Vorteile sehen eines Profispielers mit Medienerfahrung, mit Druck, mit Leistungsdruck, mit Erwartungsdruck, mit Publikum, mit klaren Turnierabläufen, wann du wie, wo, um welche Uhrzeit sein sollst. Wenn wir sehen, dass wir doch da strammes Zeitregiment bei der PDC lernen, wenn wir bei den BDO in unserer Langliste Dingern gucken, ist da doch eher mehr Raum für Diskussionen und hier nochmal und da nochmal 5 Minuten rauszuschlagen. Da sind es klare Abfahrtzeiten, du musst auf den Punkt fit sein, was du als BDO-Spieler erstmal in einer gewissen Zeit auch der Gewöhnung bedarf. Aber ich finde, diesen Unterschied auch klar aufzuzeigen, das war ja auch die Grundidee damals, die da aufkam, diesen Vergleichskampf dieser beiden Verbände. Aber vielleicht ist auch irgendwie das Konstrukt BDO veraltet an sich, dass da nicht mehr unbedingt die stärksten Spieler zu finden sind, sondern dass vielleicht dieser Grand Slam nicht unbedingt zwischen BDO und PDC stattfindet, sondern zum Beispiel zwischen irgendeinem anderen Verband, der sich hervortut. Weil, sagen wir Singapur. Bring uns noch ein paar verrückte Problem. Japan. Warum gibt es da keine Vergleichskämpfe? Wieso ist das so ein eigentlich hausinternes Ding, was sie auf einem anderen Boden spielen? Also eigentlich spielt da England gegen England und alles feiert es ab. Aber da könnte man doch auch irgendwie ein buntes Fest von machen, wenn sich die PDC schon öffnet. Wieso ist dann das Gesetz, dass es gegen die BDO sein muss? Vielleicht kann man da mal ganz anders rangehen dann.
Sicherlich eine Überlegung wert. An sich ist ja der Gruppenmodus speziell, denn den gibt es ja sonst so, ja, während des Jahres, mal abgesehen von der Champions League auf Darts, jetzt nicht wirklich, Kevin. Was mich halt immer wundert, ist, dass die Gruppensieger und Zweiten theoretisch halt im Viertelfinale wieder aufeinandertreffen können, was dieses Jahr auch bei Glenn Dowland und Michael Smith der Fall war. Das sehe ich ein bisschen fragwürdig. Wie ist da deine Meinung?
Ja, ist ja, glaube ich, schon eine Weile so und würde ich eigentlich auch gerne anders machen. Also ich finde es gut, dass es 2 Turnierhälften gibt, und dass dann irgendwie die Gruppen A bis D bis zum Finale nicht auf die Gruppen E bis H irgendwie treffen können. Aber warum es dann spätestens ab dem Viertelfinale auch die Wiederholung von Gruppenspielen geben muss und man da nicht andere Wege gehen kann, das habe ich auch noch nicht verstanden.
Shorty, es ist ja beim Grand Slam auch dazu, man hat einen ganz kurzen Modus, Best of 9 in den Gruppenspielen, ganz knackig. Und dann am Ende haben wir wirklich diese Riesendistanz von Best of 31. Wie kann man sich da als Spieler darauf einstellen? Ich meine, die Tage dazwischen sind ja nicht wirklich viele. Also das ist ein Riesenunterschied von der Distanz her.
Ja, das auf jeden Fall. Und da setze ich auch meist dann die Erfahrung durch. Deswegen werden wir immer wieder eine Ausnahmeerscheinung haben, wie ein Scotty, der das Ding mal gewinnen kann. Aber am Ende vom Lied sind die Erfahrungswerte, die Steigerung der Lecks ganz klar eine PDC-Geschichte, um sich abzusetzen von dem ehemaligen Modus BDO. Wir haben es gelernt, quick Best of 5 zu spielen. 3-0, dann geht die Leistungskurve eines BDO-Spielers in den Keller und eines PDC-Spielers fängt dann erst an, weil der weiß, wir brauchen mindestens 6, das könnten sogar 11 Lecks werden. Die haben eine ganz andere Grundsubstanz an Strecke absolvieren als ein gemeiner BDO-Spieler und der muss sich dann erstmal daran gewöhnen, sein Level noch länger halten zu müssen als vielleicht gefühlte 15 Minuten bei Best of 5. Ja, dass da mindestens eine halbe Stunde abgefordert wird. Das sind auch Leistungssteigerungen, die nicht jeder unbedingt bringen kann aus dem Stand. Das sind auch Lernprozesse dabei. Ja, also von daher, ich bin dafür, dass wir weiterhin diese Vergleichskämpfe machen, aber wir sollten da aus der Starre rausbrechen und nicht immer nur diese Überlagerung der PDC ja einfach so hinnehmen, sondern sagen, komm, wir machen hier Augenhöhe 8 gegen 8 oder wir qualifizieren uns auch alle dafür, sondern und nicht die ersten 8 eurer Rangliste oder unserer Rangliste gehen dafür, sondern die, die jetzt gerade auf dem Punkt fit sind, weil bei der PDC hast du natürlich auch die eine oder andere Aktenleiche, die seit anderthalb Jahren kaum was trifft und jetzt von 22 bis 31 durchgerutscht ist, aber immer noch für alles qualifiziert ist.
Ja, ja, da fallen sicherlich spontan welche Namen ein. Ja. Ein interessanter Spieler beim Grand Slam, den ich gerne mal genauer besprechen würde, ist Adrian Lewis, Kevin. Der neue Adrian Lewis, der emotionale Adrian Lewis. War es dir eher too much oder sagst du, okay, den will ich vielleicht sogar so sehen, wenn er das jetzt braucht, um wieder nach vorne zu kommen, dann soll er das machen? Oder war es dir echt ein bisschen zu viel manchmal?
Also ich nehme es ihm schon ab, weil ich weiß, dass es für ihn irgendwie auch um etwas geht. Ja, also dass da jetzt seit Jahren die Ergebnisse nicht so sind, wie er das irgendwie möchte und dass er irgendwie seine Position gefährdet sieht, keine Ahnung. Ich nehme ihm das schon ab, aber ich finde es tatsächlich ein bisschen zu viel. Und man kann ja immer auch diskutieren, es gab dann ja dieses Match gegen James Wade, wo dann irgendwie scheinbar das ein oder andere Unschöne dann am Schluss da zwischen den beiden passiert ist. Ja, schwierig, das einwandfrei beurteilen zu können.
Auf jeden Fall sehr gespannt, wie Louis dann die nächsten Wochen dann angeht, weil früher war es eigentlich jetzt so die Phase im Jahr, wo man sagt, okay, November, da wird der Louis jetzt wieder Woche für Woche stärker, man muss mit ihm rechnen. Gegen Michael van Gerven ist er dann doch ein bisschen unter die Räder gekommen. Aber ja, immerhin mal wieder ein gutes Turnier von Jackpot.
Aber seine Unkonstanz ist halt sichtbar geworden, ne? Also mir hat das gefallen, was er in den Gruppenspielen abgeliefert hat und auch wie er dieses Match gegen Wade gedreht hat. Mehrere Zwölf-Darter gespielt und dieses High-Finish noch ausgepackt, aber gegen Van Gerven dann halt nur 86, ne? Und das zeigt einfach, dass er schon noch einen Weg zu gehen hat, bis er dorthin kommt, wo er irgendwie mal war. Und da hat ja Shorty zuletzt auch schon mal was gesagt, Stichwort Fitness. Das ist natürlich nach wie vor bei ihm aktueller denn je.
Absolut, absolut. Und die Erfahrung hat er ja eigentlich, also auf der Bühne, obwohl er ja noch gar nicht so alt ist, das vergisst man, denke ich, auch bei Louis immer. Also der hat eigentlich noch viele Jahre vor sich, wenn er ja noch die Lust dazu hat. Und ja, was noch ein ganz wichtiges Thema, denke ich, ist, was beim Grand Slam dieses Jahr zum ersten Mal aufkam, nach langer, langer Zeit, waren die zwei Damen. Wir hatten wieder Lisa Ashton dabei dieses Jahr und Mikuru Suzuki, die sich jetzt auch am Samstag für die PDC-WM qualifizieren konnte in Hildesheim. Shorty, ich weiß, es ist ein heikles Thema, da sind andere schon ja dran gescheitert, aber
Habe ich gehört, ja.
ja, wie bewertest du das? Also findest du es gut, dass man explizit zwei Damen einlädt, oder bist du eher auf der Seite zu sagen, okay, wir öffnen den Sport für alle und sagen, jeder hat die Chance, sich zu qualifizieren, und wenn die Damen nicht gut genug sind, dann ist das eben so, aber sie haben immer die Chance, trotzdem genauso wie die Männer an solchen Turnieren teilzunehmen, weil es die Kriterien halt gibt.
Also für mich ist das eine Alibi-Aussage. Wir wissen seit Jahr und Tag, dass die Leistungsdichte der Frauen beim Dart nicht annähernd so ist wie bei den Herren. Und dann zwei Frauen gegen die ganzen Herren antreten zu lassen, ist für mich so ein bisschen Alibi-Funktion. Ich finde, wir können eine Damen-End-Version einbringen in diese WM. Wenn wir die ganzen Vorrundenspiele schon akzeptieren, dann haben wir auch keine Probleme damit, an gewissen Tagen ein Halbfinale der Damen hier mit einzubauen, das nächste Halbfinale da mit einzubauen und vielleicht die Einleitung der WM mit dem Finale der Damen zu starten. Ja, also ich bin absolut dafür, dass dieser Sport überhaupt für niemanden verschlossen sein sollte. Und es ist halt in meinen Augen eine Sache, dass die Damen viel mehr Platz brauchen in diesem Sport, mehr gesehen werden sollten, um auch da ihre Fähigkeiten zu schleifen, weil wir sind auch nicht vor 40 Jahren zum Sender gegangen und sagen, wir spielen Honor oder Average. Da haben wir mit 72er Average begeistert. Ein paar Jahre später sind wir mit der 80 gelandet und so weiter. Auch wir Herren haben unsere Evolution am Dartboard vor den Kameras gemacht. Also den Damen möchte ich gerne da viel mehr Platz einräumen, als zwei Damen wieder mal auf die ganzen Herren loszulassen. Also für mich ist das immer noch nicht so wirklich das, was man machen könnte. Und ich glaube, der Aufwand wäre nicht viel größer.
Aber dann brauchen wir halt andere Strukturen, ne?
Ja,
Dann
ganz klar, ganz klar.
Muss es, also ich weiß jetzt nicht, wie es gerade mit Frau Ashton und Frau Suzuki und anderen Top-Damen ist, aber da kann sich doch keine wirklich Profi nennen. Also die Gelder, die Preisgelder sind doch, was das betrifft, einfach eine Frechheit, ne?
Da hast du völlig recht. Also die leistungsgerechte Bezahlung ist sowieso totales Ungleichgewicht, ganz klare Sache. Und die Mikuru Suzuki wird im asiatischen Raum sicherlich ihre Fanbase sich erobert
Ja,
haben
absolutes Starlight, ja.
und wird da drüben gut abgedeckt sein mit Target und Gary Plummer, diesem Spezialisten für Merchandise an ihrer Seite, wird der Dame nichts mehr passieren. Und sie wird da drüben Türen aufreißen für den Sport. Nur wir sollten das Ganze mal ein bisschen im Gesamt sehen und sagen, auch da gibt es eine Lobby, die doch völlig in der Dunkelziffer ist. Das hat doch wieder mal keiner so richtig probiert. Also von mir aus, liebe Damen und Herren, mit Kohle in der Tasche. Nehmt mal Geld in der Tasche, macht eine kleine Damenserie da draus und bietet sie der PDC an. Es soll kein Lückenfüller sein, sondern die sollen ihren Platz kriegen.
Ja, Barry Hearn hatte in diesem Zusammenhang auch was Interessantes gesagt. Er hat gesagt, Lisa Ashton und Mikuru Suzuki sowie die Glen Downs, die werden das gut für den Grand Slam, die haben so eine extra Note dazugegeben. Aber dann ist auch wieder gut, denn es ist nicht die Aufgabe der PDC, den Damen-Dartsport irgendwie zu fördern. Das kommt man raus, dass es eigentlich so, ja, nicht sein Credo war, sondern er sagt so, das sieht immer so, ja, das soll mal die BDO machen. So hörte man so ein bisschen raus, fand ich zumindest. Also er sieht wohl nicht jetzt irgendwie die Zukunft in einer Damentour. Das, man gab ja mal.
Nein, das hat er ja noch nie gesehen. Er hat ja immer gesagt, das ist eben nicht für ihn ja, rentabel genug. Weil ein Mensch, der dann losmarschiert und sagt, I smell money und diese Dinge umsetzt, der sagt eben, das ist so der Grundstock, was da vielleicht als Maximum zu erreichen wäre. Ja, sagen wir, du machst mit der PDC im Jahr 30 Millionen Umsatz und mit den Damen vielleicht 3. Und für ihn ist das vielleicht nicht interessant, aber vielleicht für einen anderen.
Er nutzt sie definitiv trotzdem als Marketingzweck und
ja,
zwar
natürlich, klar.
Natürlich sehr geschickt, denn sonst ja, wäre Barry Hearn nicht Barry Hearn.
Ja, richtig, ganz genau. Ich sag ja, deswegen bin ich hier davon nicht oder semi-begeistert. Natürlich, klar, also alles muss seinen Anfang haben, alles super, aber da darf auch ein bisschen mehr sein. Das ist für mich noch nicht ganz, das ist eher wie halbgar. Das könnte gerne ein bisschen mehr sein. Also da dürfen wir so die letzten 4 von mir aus als Starter mit anfangen. Und wenn es dann eben gut einschlägt, dann können die letzten 8 mit eingebaut werden. Und wir bauen mal ein paar Vorrunden mit ab.
Ja, interessanter Aspekt auf jeden Fall. Der Jacqueline hat dann noch gesagt, er hätte ganz andere Spieler nominiert für den Grand Slam. Wen genau, hat er jetzt nicht verraten. Aber man hörte da auch so ein bisschen raus, dass er wohl die Damen dann nicht einbezogen hätte. Und Lisa Ashton hat ja dann am Samstag die Czech Open auch gewonnen, also ging direkt weiter und Suzuki sich für die WM qualifiziert, also die sind auch viel unterwegs und sollte es dann wirklich zum Aus der BDO kommen, dann wird es ja richtig interessant, denn dann gibt es ja quasi diese ganzen Damen-Turniere unter der, zumindest der Schirmherrschaft der BDO nicht mehr und ja, das wäre nochmal ein interessanter Aspekt, ob dann vielleicht nicht jemand da reinschließt und sagt, okay, dann nutze ich das doch und mache irgendwie eine Damentour oder was auch immer, wir werden es auf jeden Fall in den nächsten Jahren verfolgen, auf jeden Fall trotzdem keine so schlechten Leistungen von Lisa Ashton und Mikuru Suzuki. Die haben ihr Können, denke ich, angedeutet. Aber sicherlich war da auch noch Luft nach oben für die nächsten Jahre, sollte es dann wieder zu den Damenplätzen kommen. Viel Luft nach oben war aber Gabriel Clemens jetzt nicht, würde ich sagen. Denn der hat wirklich ja, stark gespielt. Seine 3 Vorrundenspiele gegen Brandon Dolan, Daryl Gurney und Richard Veenstra gewonnen. Und dann auch im Achtelfinale gegen Glenn Down wirklich ein sehr, sehr starkes Match abgeliefert. Kevin, man redet ja oft über Turniere als Breakthrough-Tournament. Kannst du dir vorstellen, dass das jetzt der Grand Slam beim Gaga war?
Ja, kann ich mir vorstellen. Wobei ich mich jetzt gefragt habe, inwiefern ihm jetzt auch schon die große Erfahrung von dem Turnier in Köln auf der Bühne hier schon wieder weitergeholfen hat. Aber dass der Stück für Stück besser wird, das fällt mir nicht erst seit dem Grand Slam auf. Da gibt es andere Spieler, die immer wieder ihr Potenzial andeuten, Dimitri Vandenberg und so weiter, wo ich von der Entwicklung gerade eigentlich eher enttäuscht bin. Aber Gabriel Clemens, seit er eine Tourkarte hat, geht es Stück für Stück einen Schritt weiter. Und jetzt beim Grand Slam hat er das gezeigt, was wir dieses Jahr schon mehrfach gesehen haben und immer wieder gesehen haben. Ich finde es mühselig jetzt über deutsche Nummer 1 oder irgendetwas zu diskutieren. Aber ich glaube, wir sind uns einig, dass Gabriel Clemens dieses Jahr der konstanteste deutsche Spieler gewesen ist und dass er halt auch in einer Konstanz jetzt beim Grand Slam Dinge angeboten hat, die wir jetzt von einem anderen deutschen Spieler so noch nicht gesehen haben. Es ist schade, dass das gegen Glenn Durrant nicht ganz gereicht hat. Aber ich glaube, dass er jemand ist, auch durch seine ruhige, bodenständige Art, der genau daran anknüpfen kann und der uns noch viel Freude bereiten wird.
Die Frage nach der deutschen Nummer 1 hatte ich mir sogar notiert. Die wollte ich dann mit dem Shorty stellen. Also ich will jetzt nicht fragen, wenn die Nummer 1 ist, dann müssen wir auf die Order of Merit gucken und dann steht da Max Hopp und das ist klar. Ich meine, so einfach kann man sich natürlich machen, aber ja. Ist Gaga aktuell der spielstärkste Deutsche?
Also der spielstärkste Deutsche, auch das sind irgendwie bewertende Aussagen. Sie machen mir alle viel Freude. Nico Kurz hat mir jetzt auch sehr viel Freude gemacht, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, unter großen Bedingungen, war der grandios, hat tolle Spiele abgeliefert, eben gerade bei diesem so verschmierten World Series, was für ihn aber auch einige Ecken und Kanten weggeschliffen hat und er viel cooler diesmal agieren kann. Martin Schindler, ein Wahnsinnsspieler, der immer wieder gut, der sein Können aufblitzen lässt, aber es dann irgendwie noch immer noch nicht ganz schafft, das zu Ende zu bringen. Dann hast du mit Max Hopp einen, der die ganzen Wände da immer wieder einreißt, neue Highlights setzt, aber dann auch wieder Pausen hat, wo du nicht genau weißt, wo steht der denn jetzt gerade. So, mit Gaga, den hast du jetzt am präsentesten vor Ort. Du hast diese ruhige, bodenständige Art, dieses klare Wissen, wo er steht, was er vorhat. Er verfolgt seinen Plan. Er hat sich nur nicht impulsiv gedacht, ich mache jetzt mal einen auf Profi, sondern er hat sich das wirklich angeschaut und geht diesen Weg sehr konstant und begeisternd. Einfach cool, die Art und Weise, wie er sein Spiel der Welt präsentiert und dafür jetzt seinen Applaus erntet. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan, freue mich auf die WM, hoffe, dass es da noch einen Schritt weiter geht. Also ich habe keine klare Nummer eins. Wir haben viele, viele Talente mit Christian Bunse, auch mit Daniel Klose, der mir jetzt am Wochenende den Übergang machen wir nochmal zurück, kannst du ja gleich nochmal ansagen, einen ordentlichen Arsch voll gehauen hat, den kann ich auch gleich nochmal erwähnen, aber tolle Nummer, was wir da in Deutschland zurzeit rumlaufen haben, ist schon imposant. Gibt nicht mehr so auf 3, 4, 5 Figuren zurückzuschrauben.
Ja, auf jeden Fall eine positive Entwicklung, definitiv, die wir da im deutschen Dartsport die letzten Jahre jetzt kontinuierlich erleben. Deutschland erwähnt, Martin Schindler war auch beim Grand Slam dabei, leider alle 3 Gruppenspiele verloren, hatte aber gegen Glenn Durant und Michael Smith Matchstarts. Also da fehlt aktuell einfach auch ein bisschen Glück. Ja, die Doppel klappen manchmal nicht so am Ende. Bisschen viel Pech dabei dieses Jahr bei Martin, der immer noch nicht für die WM qualifiziert ist. Da kommen wir dann sofort zu. Aber natürlich müssen wir noch über das Finale bzw. die Endphase des Grand Slams reden. Ich habe ein super Zitat gelesen auf Twitter. Da hieß es, Gavin Price is the hottest shit on planet. Kevin. wie stehst du zu dieser Aussage? Er hat ja seinen Titel beeindruckenderweise verteidigt, am Mega-Sonntag gespielt, erst Van Gerwen geschlagen und dann Peter Wright im Finale ja richtig runtergespielt. Ja, was sagst du zu Price aktuell?
Ja, also er hat mich jetzt bis zu diesem Sonntag gar nicht so begeistert. Also so irgendwie durch die Gruppenphase geschlichen, 2x unter 90, glaube ich, dann bessere Leistung gespielt, Achtelfinale hat er dann mal mit einem 10-1 auf sich aufmerksam gemacht, gegen Gary Anderson gewonnen, ohne groß zu glänzen. Aber dieser Sonntag war halt schon der Wahnsinn. Ne? Also dieses Spiel gegen Van Gerwen, der über weite Strecken 105 spielt, ja, und Price kann da mithalten und die Schwächen, die ihm der Gegner immer wieder dann doch immer angeboten hat, kleine Schwächen, die Price dann aber großartig ausgenutzt hat. Und die Tatsache, dass er Van Gerwen jetzt endlich schlagen konnte, die hat ihm dann, glaube ich, so viel Boost gegeben, dass er das dann 4-5 Stunden später nochmal steigern konnte. Also ein Spieler, der in der Lage ist, an einem Finaltag eines solchen Turniers solche Dinge abzurufen, der ist schon ziemlich hot unterwegs, da kann ich nur zustimmen, das ist richtig. Und ja, es kommt halt jetzt darauf an, was macht er daraus. Ne? Letztes Jahr ist er dann in der WM in seinem ersten Spiel ausgeschieden, aber ich glaube, der hat in den letzten 12 Monaten einen Reifeprozess durchlebt. Auch die Tatsache, dass er irgendwie zuletzt nach der European Championship ans Aufhören gedacht hat und sich da jetzt aber mental wieder rausgezogen hat, das finde ich schon beeindruckend.
Ja, bin ich bei dir. Sorry, dass ich da reinspringe. Nee, gerne, ja, so soll es sein. Ich finde, die Aussage, mit der hat sich so ein bisschen durchgeschlängelt, könnte man auch andersrum formulieren, indem man sagt, er hat einfach gelernt, Spiele zu gewinnen, die nicht brennen. Spiele zu gewinnen, die nicht am Limit sind, sondern eben halt mit der Leistung klarzukommen, die eben in der Sekunde abzurufen ist. Und auch mit der Situation klarzukommen, dass du dir nicht klar besiegst, sondern ein enges Spiel vor dir hast. Das haben auch nicht viele. Ein Michael Smith, wenn der brennt, dann stört den gar nichts. Wenn der nicht drauf ist, dann hört er eine Maus pupsen. Ja, es sind immer die Begebenheiten, die dabei sind. Also Gervin Price hat diese Spiele nicht, die Leute nicht zerstört, sondern er hat sich stumpf gewonnen. Ja, ohne viel Glanz und Gloria. Aber dafür hat er dann die Highlights gesetzt, wo es für ihn wichtig ist. Genauso wie Kevin sie erwähnt hat. Das war klasse, der Abschlussbericht. Aber der Anfang da, denke ich, da war nichts durchschlängeln, sondern das war einfach das Hinnehmen und damit klarkommen, dass dieses Spiel eben nicht über 100 geht, sondern mit Mitte oder Anfang 90 muss das Ding gewonnen werden. Und das hat er hinbekommen.
Vielleicht auch viel Kraft gespart. An 10-1, da ist man ja schneller mal von der Bühne und man spart ja auch Energie, sag ich mal. Wenn, anstatt jetzt mal so 16-15, da geht ja viel Energie verloren. Man muss viel geben. Price gibt ja eh viel mit seinen Emotionen. Also vielleicht auch in den richtigen Momenten halt dann auch mal, ja, Kraft gespart. Shorty, wie siehst du das?
Ja, absolut, absolut richtig, weil wir hatten das letzte Mal schon gehabt, dass der Junge der austrainierteste ist von uns allen. Das brauchen wir uns nicht anlügen, ja, und auch weiterhin auf sich achtet. Also er hat ja noch kaum irgendwie Verlust an Masse, weil du ja für Dart nicht so ganz so viel Muskelmasse brauchst, aber er lässt es nicht schleifen. Also er ist immer noch sehr sportaffin und absolut begeistert von sich und seinem Körper. Das zeigt er ja auch immer wieder. Und naja, gut, also ich kann damit gut leben, dass er auch sich da mal eine Pause gönnt, wenn er ein 10-1 gewinnt. Hast du völlig recht, ja.
Es gab sie Jahre hinweg ja, geprägte Fäden. Wir hatten Bristol Taylor, dann Barney Taylor, Taylor MBG, jetzt die letzten Jahre so ein bisschen Van Gerwen Anderson. Dann hatte man nach der letzten WM gedacht, okay, dann wird es jetzt vielleicht dann doch Van Gerwen Smith, weil Anderson nicht mehr so lange macht. Kevin, wie wäre es denn mit Price gegen Van Gerwen die nächsten Jahre? Das hat er zum ersten Mal gegen Van Gerwen gewonnen, aber wäre das so eine potenzielle Fehde, die du sagen, wo du sagen würdest, die schaue ich mir sehr gerne auch sehr oft im Finale zum Beispiel an?
Ja, schon. Also das sind zwei Charaktere, ja, die beide auch Emotionen zeigen, die beide eine gewisse Weile gebraucht haben, bis sie dorthin gekommen sind, wo sie jetzt aktuell sind. Zwei interessante Geschichten. Van Gerwen, der mit 17 schon als Riesentalent gehandelt wurde und dann aber halt erst mal 23 werden musste, bis der Knopf aufging. Und Gervin Price, der vom Rugby kommt, sich erst 2015 entschieden hat, dann irgendwie voll als Profi durchzuziehen, und jetzt da angekommen ist. Und beide sind, glaube ich, extrem stark im Kopf. Und das ist ja für einen Dartsport auch wichtig. Ich kann es mir vorstellen und ich würde es auch gerne sehen, doch, ja.
Ja, dann soll es das zum Grand Slam gewesen sein, den wir jetzt doch recht ausführlich besprochen haben. Shorty jetzt gerade schon angedeutet, die Super League. Da wollen wir noch kurz drüber reden, denn ja, da war in Hildesheim ja einiges los. Zum einen der Damen-Qualifier am Samstag, den hatten wir schon abgehakt mit Suzuki als Siegerin. Und dann war Samstagabend noch der Super League-Qualifier für die Saison
Samstagabend.
2020. Oder Nacht für manche auch.
1:26 Uhr war, glaube ich, der letzte Dart geflogen oder so.
Genau, und am Ende haben sich Daniel Klose, Kai Gotthardt und Jens Kniest für die neue Saison qualifiziert. Shorty, du warst auch am Start
Ja.
gegen Daniel Klose mit 1:6 verloren. Ja. Beschreib mal den
Zu
Tag. Also,
Recht.
wie
Zu
war es?
Recht.
Wie war das Spiel oder generell?
Also ganz klar war, die Spielhalle ist völlig okay und ausreichend dafür. Die Zeitplanung ist fragwürdig. Meine Sache habe ich habe damit nicht so die Probleme, abends zu spielen, vielleicht andere, keine Ahnung. Für mich war dieses nach langer, langer Zeit mal wieder dran teilzunehmen, einfach nur zu gucken, wie weit bin ich. Ich bin noch lange nicht da, wo ich sein will, habe ich wieder mal gemerkt, aber das ist ja auch schön zu erfahren. Ich habe wieder neue Leute kennengelernt, neue Talente gesehen und gesehen, wie konzentriert da Deutschland an der Weiterentwicklung arbeitet, auf allen Belangen, in allen Ecken und Enden. Das war mir wichtig, auch mal wieder so Kontakt mit den Leuten zu finden, weil ich ja dann doch monatelang auch nicht auf Turnieren war. Und die Beeindruckendheit von Daniel Klose war, er hat stoisch, ruhig gearbeitet und ich hatte meine Chance, sie aber nicht genutzt und er hat sie schlicht mitgenommen. Und da hat er es toll zu Ende gespielt und hat danach auch weiterhin so konstant gespielt auf diesem Niveau und hat sich zu Recht qualifiziert, finde ich. Ja, Kai Gotthardt, der ist ja schon so ein Dauerbrenner, der öfter versucht, jetzt ist er wieder da, bin gespannt, was dieses Jahr kommt. Ja, mit dem Herrn Knieste werden wir uns dann jetzt mal vielleicht ein bisschen beschäftigen, ne?
Genau, der
Das
nächste
heißt,
Saarländer.
ja, das heißt, Shorty, du würdest allen dreien zutrauen, in der Liga zu bleiben. Also ist das jetzt so ein bisschen so ein Ding, dass es Spieler gibt in der aktuellen Super League, die sich dann ein bisschen wärmer anziehen müssen? Oder glaubst du, dass sich die drei erstmal hinten anstellen müssen? Es gibt ja schon, weiß ich nicht, in Sascha Stein hat, glaube ich, nicht unbedingt zugelegt, sondern ein bisschen abgebauten. Also da gibt es vielleicht schon Spieler, die sich jetzt auch ein bisschen Sorgen machen müssen. Ich weiß es nicht. Wie siehst du das?
Ja, also da hast du nicht ganz unrecht. Diese drei Jungs sind heiß, sind gefährlich, haben Bock. Und diesen Besitzstand in dieser Liga, sich darauf ausruhen zu wollen, was man die letzten Jahre gemacht hat, ist eine gefährliche Nummer. Also da sich selbst wieder zu hinterfragen und neu zu motivieren, ist ja die Aufgabe für alle. Und diese drei, also ernst zu nehmen, kann ich jeden Verbliebenen nur anraten. Also das war schon und wird auch schon schwierig sein, sich über die Jungs ja, durchzusetzen. Also es wird kein Geschenk, diese drei. Das ist schon harte Arbeit.
Wir werden es auf jeden Fall beobachten im nächsten Jahr. Am Sonntag ist dann die Saison 2019 zu Ende gegangen mit den Playoffs, die dann schon, wie angesprochen, von Nico Kurz gewonnen wurden, der wohl ein Match hat im Vielfinale überstanden hat gegen Manfred Bilderl. Im Finale dann Martin Schindler, ja, beeindrucksvoll eigentlich geschlagen. Kevin, es ist der Gruppensieger der Gruppenphase, sag ich mal, der fünf Gruppenspieltage durchgekommen, der dann auch die Playoffs gewonnen hat. Wie positiv ist das für dich? Denn ich stelle mir immer die Frage, an euch beide auch gerne, brauchen wir eigentlich diese Playoffs überhaupt? Weil wir haben ja fünf Gruppenspieltage und soll man nicht einfach sagen, der Sieger davon ist dann bei der WM dabei oder braucht es diese Playoffs wirklich?
Also ich bin da auch zwiegespalten. Ich finde es schon schön und wichtig, dass Spieler dann entsprechend auch so K.O.-Spiele machen müssen, um sich für eine WM zu qualifizieren. Auf der anderen Seite ist es schon schade, wenn du da 60 Matches spielst und dann am Ende ein Spitzenreiter da ist, der dann aber nicht zur WM fahren darf. Es gibt in meinen Augen zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, man lässt alles, wie es ist. Weil wenn man die Super League umstellen würde, ohne Playoffs, dann würde es ab einem gewissen Zeitpunkt Spiele geben mit einer gewissen Wertlosigkeit. Oder du musst sagen, wir gehen weg von der Super League und machen sowas, wie die für Nordic und Baltic machen. Wir machen wieder zurück zu einem Ranglistensystem, wo wir irgendwie 10, 12 Ranglistenturniere im Jahr spielen durch ganz Deutschland, weil ich glaube, dass wir beim Steeldart inzwischen so weit sind, dass wir ähnlich wie in GDC-Zeiten da einige Teilnehmer bekommen könnten. Ich meine, es wird mit der Super League weitergehen. Die heißt jetzt ja dann auch DAZN Super League. Das heißt, eventuell wird nächstes Jahr das Finale dann auch bei DAZN zu sehen sein. Das heißt, es wird erstmal so weitergehen. Ich würde halt das System Super League an sich jetzt nach irgendwie 6 Jahren dann auch mal in Frage stellen. Keine Ahnung, wie das der Mann sieht, der auch schon Super League gespielt hat und auch schon GDC gespielt hat, Shorty.
Ja, bei mir war das ja an den Anfängen so, dass ich die Super League quasi mir selber zerschossen habe, weil ich mir eine Tourkarte erspielt habe und die Super League damals in den Planungszeiten dann genau auf den Tagen, die ein Tourcard-Holder in England zu verbringen hat, um dort seine Rangliste zu spielen. Dort haben sie die Super League-Spieltage gelegt, damit mit der Auflage viel zu mehr als bei zweien gefährdest du deine Teilnahme an den European-Turnieren. Also musste ich gezwungenermaßen durch den Gewinn der Tourcard meine Super League absagen. Danach habe ich mich dann auch nicht weiter für diese Super League interessiert, weil egal, welche Beschwerden ich hatte und wem ich sie auch vorgetragen hatte, hat niemanden gejuckt. So, von daher, ich bin absolut davon überzeugt, dass wir sowas wie eine Elite oder Super League, wie man sie auch immer nennen mag, brauchen. Dass wir den Leistungsdruck auf gleichem Niveau brauchen und das öfter als 3-4 Mal im Jahr. Am liebsten wären wir eigentlich so ein Bootcamp, wo man sich alle 14 Tage trifft, 48 Stunden durchprügelt und dann wieder los. Ja, das wäre mir am liebsten, aber dann würden wir wirklich Ergebnisse sehen. So ist es, wie du völlig richtig bemerkst, nach 60 Spielen bist du Ranglistenerster, fährst aber nicht zur WM, weil es eben tagesformabhängig ist. Das ist eben dieser Faktor, den kaum einer beachtet. Aber wie gesagt, ich habe immer mal wieder so am Rande bemerkt, in unserer Sportart machen viele Leute Geld mit Ideen, die nie diesen Sport gespielt haben, die gar nicht nachvollziehen können, wie man sich dabei fühlt oder ob das Sinn macht oder keinen Sinn macht, sondern rein vom wirtschaftlichen Sinn her sehen. Und die Super League könnte man zu genau sowas ausbauen, zu so einer leistungsgerechten deutschlandweiten Liga. Jeder nimmt teil und ganz normales Punktesystem. Am Ende geht der Rang des Erster zur WM und es gibt keine Diskussion. Und auch alles ablichten wollen, weil es ein Quali-Turnier ist oder jetzt hoffentlich dann von der Sohn auch übertragen wird, damit es eben halt auch diese Ausnahmestellung dann auch mal irgendeinen Sinn macht. Also von daher bin ich eher bei Kevin und sage, komm, lass uns die Liga umbauen zu einer Turnierserie und Ende November steht fest, wer fährt. Fertig.
Ja, auf jeden Fall ein interessantes Konzept. Besser auf jeden Fall als ein Eintagesqualifier. Ich denke, da sind wir uns auf jeden Fall einig. Aber man hat ja jetzt schon gesehen am Wochenende, es war viel los, parallel Czech Open, dann DDV in Rostal, dann der Super League Qualifier, alles am einem Wochenende. Da muss man sich halt entscheiden. Ich denke, hätten vielleicht auch andere gerne woanders auch teilgenommen. Ja, schwierig, da alle Verbände unter einen Hut zu bekommen. Ich denke, das wird auch die Aufgabe in den nächsten Jahren sein, weil immer mehr führt auch zu mehr Turnieren und mehr Überschneidung leider, so ist das nun mal. Aber ja, da können wir wohl jetzt in diesem Podcast nicht mehr viel dann ändern.
Na, mich stören halt die ganzen Eintages-Qualifier. Also ich finde es halt schwierig, ne? Dass dann gewisse Regionen hinten runterfallen, weil sich da halt kein Geldgeber findet, um etwas Ähnliches wie die Super League irgendwie zu finanzieren. Also das ist eine Geschichte, es kostet natürlich Geld, aber ich finde es halt schwierig, ne? In diesen Eintages-Qualifiern, es geht immer um die Tagesform und es geht aber nicht um irgendwie tatsächlich dann den Besten zur WM zu schicken. Und da hoffe ich, dass die PDC noch weitere Bestrebungen dann irgendwie hat, auch außerhalb, also auch innerhalb von Europa. Natürlich, wir haben Touren jetzt in Amerika, in Asien, in Australien, aber wieso haben wir nicht auch irgendwie ein Ranglistensystem für Südeuropa oder für, weiß ich nicht, Südosteuropa? Die Österreicher haben sich halt auch mehrfach schon beschwert, dass sie keine Super League mehr haben. Also das sind alles Dinge, wo ich dann gerne auch über den deutschen Tellerrand hinausblicke.
Da braucht es sicherlich Leute, die das in die Hand nehmen. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein Thema auch für eine extra Sendung, denn das Quali-System der WM, man hat ja auch diesen Peterson-Qualifier, sag ich mal, oder den Portella-Qualifier, die jetzt die letzten Jahre jetzt da immer durchgekommen sind und eigentlich auch perfekt auf diese Personen zugeschnitten sind. Das soll's für diese Ausgabe gewesen sein. Jetzt haben wir noch eine brandaktuelle Information, denn die PDC hat heute bekannt gegeben, dass das Quali-System für die European Tour 2020 geändert wird. Mal kurz angestriffen, es bleibt bei den 16 gesetzten Spielern über die Pro Tour Order of Merits. Dazu kommen weiterhin 24 Tourcard-Holder, die aber mittlerweile jetzt dann in nur noch einen Qualifier ausgespielt werden. Das heißt, da spielen Europäer und UK Tourcard-Holder zusammen. Neu ist jetzt das Pro European Tour Event. Zwei Spieler des Austragungslandes, und zwar die zwei besten der Pro Tour Order of Merits, immer schon dabei sind, in den Qualifier nicht spielen müssen. Das wären aktuell aus deutscher Sicht bei den deutschen Turnieren Max Hopp und Gabriel Clemens. Dadurch fallen aber auch zwei Host Nation Qualifier Plätze weg. Es sei aber noch gesagt, dass die beiden Spieler dann, Hopp und Clemens, nehme ich jetzt mal, ihr Auftaktspiel halt gewinnen müssen, damit das Preisgeld für die Ranglisten zählt, was auch weiterhin bei den 16 gesetzten Spielern der Fall ist. Nun gut, das nochmal als Info. Wir sind durch für heute. Bedanke mich für euer Zuhören und appelliere nochmal unsere Social-Media-Kanäle da fleißig kommentieren, teilen, und wir melden uns dann pünktlich vor der WM mit einem WM-Countdown wieder. Werden sicher noch die ein oder andere Extra-Sendung für euch mit dabei haben, und ja, bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Shortleg, der Daten.de-Podcast mit Thomas Schotti-Seiler.